Die Sehnsucht ist der Anfang von allem. Dieser Satz von Nelly Sachs, den habe ich vor über einem Vierteljahrhundert in Gnadenthal zum ersten Mal gehört, der begleitet mich tatsächlich seitdem durch mein Leben. Die Sehnsucht ist der Anfang von allem. Und er hat in den letzten Wochen an Bedeutung gewonnen, als wir uns gemeinsam aufgemacht haben, den Schöpfungsbericht Schritt um Schritt nachzuvollziehen. Diese Frage ist ja naheliegend, weshalb das alles? Weshalb breitet der ewige Gott eine solch gewaltige Schöpfung aus? Weshalb zu diesen Myriaden von Milchstraßen und Sonnen und Planeten noch diese Winzlinge aus Fleisch und Seele und Geist uns, von denen der Schöpfer im Voraus wusste, dass sie sich von ihm abkehren, ja gegen ihn wenden würden, und dass er sich unermesslich tief demütigen müsste, ja wollte, um ausschließlich auf seine Kosten unsere Schuld zu begleichen und uns, die in sich verkrümmten Gottes Feinde, an sein Herz zu ziehen. Und uns über alles hinaus zu erhöhen, was menschliche Vorstellungskraft je zu leisten vermag, nämlich zur unauflöslichen Gotteskindschaft, zu Gottes Erben und zu Miterben Christi, damit wir mit ihm, jetzt können wir den Atem anhalten, damit wir mit ihm regieren werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. So steht es im letzten Kapitel der Offenbarung Christi, Offenbarung 22, die uns in die neue Schöpfung versetzt, in den neuen Himmel, in die neue Erde, in das neue Jerusalem. Und der Geist Gottes und die Braut sprechen der erlösten Gemeinde: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wer da dürstet, der komme herzu. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und nun bekommt die Eingangsfrage eine Antwort: Weshalb das alles? Weil der allmächtige Gott lauter Liebe ist. Und weil, wie dieser Ruf zum Kommen ausdrückt, die ewige Liebe von einem unbändigen Willen zur Gemeinschaft erfüllt ist. So sehr, dass sie sich über sich selbst hinaus ausströmt und sich in jene ergießt, die noch zu erschaffen waren. Das ist die Sehnsucht der Liebe Gottes, die so unvorstellbar reich an Schönheit und Wärme und Leben ist, dass sie sich Geschöpfe schafft, um auch sie, die Geschöpfe uns, an diesem überfließenden Reichtum teilhaben zu lassen. Nur dürfen wir das jetzt nicht falsch verstehen. Der ewige Gott musste sich keine Gebilde aus Erde und seinem Lebensodem bauen, um erfüllte Liebe zu erleben. Diese vollkommene Liebe ist ja sein Wesen und geschieht ja längst als beglückender Austausch zwischen Vater und Sohn und Heiligem Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber göttliche Liebe ist schöpferisch, freut sich offensichtlich an ihrer Vielfalt und füllt sie in ihr Ebenbild. Und gerade weil dieses Geschöpf Gottes als sein Bild geschaffen wurde, wie wir in den letzten Sonntagen gehört haben, gerade deshalb ist es nun bleibend, sind wir bleibend auf unseren Schöpfer angewiesen, die in dein Herz und mein Herz gelegte Sehnsucht nach ewiger Gemeinschaft findet Erfüllung ohne Ende, wenn wir unser Angewiesensein auf Gott bewusst bejahen. Augustinus, dessen Gnadenlehre von Luther aufgegriffen wurde, beschrieb den Kern unserer Existenz in drei lateinischen Worten: Homo desiderium Dei, auf Deutsch: der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Das ist seine Existenz. Und seine Schlussfolgerung kennt ihr fast alle: Du hast uns auf dich hingeschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ja, und zugleich gibt es aber doch auf dieser irdischen Ebene eine Sehnsucht, denn wir alle, ob Mann oder Frau oder Kind, sind, nicht beleidigt sein, die wir hier sind, allesamt halbe Passionen. Deshalb brauchen wir einander. Ob in der Familie, in der Ehe, in Freundschaften oder in der Gemeinde und auch in all diesen von Gott gewünschten Formen des Miteinanders gilt, dass sie nur unter der Herrschaft Jesu, also in Christus, wie die Bibel so oft sagt, zur Reife und zur erfüllenden Tiefe finden. Jede Form von Gemeinschaft. Jetzt sind wir längst schon inhaltlich gesehen in dem Abschnitt angekommen, der heute in der Predigt behandelt wird, nämlich im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose. Und bevor ich diese Verse 18 bis 25 lese, nur noch wenige Worte zu der eingangs erwähnten Stichwortgeberin Nelly Sachs, die vielleicht nicht allen bekannt ist. Vermutlich, ne? Kennst du? Nein, ne? Gut, also Nelly Sachs lebte von 1891 bis 1970 und war Schriftstellerin. Als sie den Literaturnobelpreis 1966 erhielt, war sie Schwedin, vorher war sie Deutsche, vor allem aber war sie Jüdin. Und das wurde ihr erst richtig bewusst, als sie aus dem glühenden Ofen gerettet wurde, den die Nazis befeuert haben. Und nun hören wir die letzte schöne Schilderung aus dem Paradies, denn danach kam ja der Verführer und trotz aller Warnung der Sündenfall, die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte, über die nächsten Sonntag mehr geredet wird. Wir hören Folgendes nun, damals im Paradies noch. Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Hilfe, die ihm entsprochen hätte. Da ließ der Herr, Gott der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Jetzt muss ich doch mal etwas ablegen. Okay. Man hört nichts, habt ihr mich nicht verstanden? War das doch? Okay. Und sie schämten sich nicht. Wir haben es hier mit einer Art biblischer Rückblende zu tun. Fachleute nennen das Gesetz der Wiederkehr. Es lässt sich bis ins letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung hinein, verfolgen. Rückblicke, Rückblenden. Hier führt uns der Bericht zurück vom zweiten Kapitel ins erste Kapitel, wo wir erfahren haben, dass Gott den Menschen als sein Bild formte, als Mann und Frau schuf er sie, steht es da im ersten Kapitel, Vers 27. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, an und siehe, es war sehr gut, steht dort. Nun zeigt uns die Rückblende in diesem zweiten Kapitel am Ende, dass der Befund Gottes zunächst anders lautete. Da war nämlich eine Lücke in der Schöpfung, ein fehlendes Glied in der Kette der Vollkommenheit. Denn der Mensch, der später Adam genannt wurde, war einsam. Mehr noch, er war nicht vollständig. Deshalb das erste Resümee Gottes zu diesem Zeitpunkt: Nein, es ist noch nicht gut. Es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Der Schöpfer sprach damit aus, was diesem frisch geschaffenen Menschen namens Adam auch allmählich dämmerte: All die herrlichen Tiere, die er, Adam, in der von Gott verliehenen Autorität benennen und über die er herrschen sollte, all das erfüllte nicht seine Sehnsucht. Seine Sehnsucht nach einem vertrauten Miteinander, nach Ganzheit, nach Innigkeit. Die Tiere waren anregend in ihrer Vielfalt und Schönheit. Ein Ausdruck der belebenden Schöpfermacht Gottes, aber sie waren ihm, Adam, nicht ähnlich, nicht ebenbürtig. Wenn wir die Ursprache der Bibel und des Menschen jetzt nehmen, das Hebräische, dann erkennen wir, woran der Mensch, der Mann, hebräisch Ish, SCH, litt. Er konnte das ABC des Lebens nicht genießen, weil das A nicht da war. Wenn wir nun auf der Ebene der Sprache diesem A, dieses A dem Ich hinzufügen, dann entsteht die Isha, das hebräische Wort für Frau. Das fehlte ihm. Und nun sehen wir die Not Adams noch deutlicher. Wenn der Ich ohne Isha ist, dann fehlt die Ergänzung, dann fehlt das erfrischend Andere, das Ähnliche und doch Besondere. Auf Deutsch, dem Ich, jetzt mit CH, dem Ich fehle das Du. Das fehlt uns allen, wenn wir nicht in gemeinschaftlichen Bezügen und Neigungen leben. Ich formuliere das so allgemein, damit wir nicht nur über das hier geschilderte Urbild der Ehe nachdenken. Auf diesen Ehebund und seine vollkommene Erfüllung in Jesus und seinem Leib, der Gemeinde, komme ich noch zurück. Zunächst aber müssen wir sehen, dass uns allen, ob vor der Ehe, in der Ehe, jenseits der Ehe, der göttliche Auftrag zur Gemeinschaft gegeben ist. Als erstes, so sagt Jesus, soll mein Wollen und Wirken, auch das Empfangen, auf die Gemeinschaft mit Gott gerichtet sein. Das heißt, dass ich den Herrn, meinen Gott, von ganzem Herzen liebe. Liebe bejaht und baut Gemeinschaft. Gefühle spielen da nicht die erste Rolle, aber sie folgen daraus. Und das wird sichtbar, wenn wir das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte betrachten, nämlich es war reine Liebe, das heißt entschlossener Wille zur Gemeinschaft, der den Sohn Gottes dazu brachte, sein Leben für uns am Kreuz hinzugeben. Das war kein erhebendes Gefühl, da war nur das Empfinden von Gottverlassenheit und von Schmerzen. Später folgte die Frucht, die Freude des Sieges über die Todesmacht. Die Bibel sagt, weil er, Jesus, wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande des Todes auf sich genommen. Hebräer 12. Und dieses höchste und größte Gebot, was Jesus uns sagt, was die Gemeinschaft mit dem Vater angeht und mit ihm, Gott zu lieben, hängt nach seinen Worten unmittelbar zusammen mit der Weisung, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Beides ist ein Gemeinschaftsgebot und auch hier geht es gar nicht um große Gefühle, auch untereinander nicht. Zumindest nicht am Anfang. Es geht auch hier um Bejahung, um Hilfe, um fürsorgendes Miteinander. Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Denn seit der Erschaffung des ersten Menschen steht fest, wir sind gottesbedürftig und wir bedürfen einander. Wenn wir diesen Zusammenklang erkennen und bejahen, werden wir uns auch nicht mehr in Diskussionen verstricken lassen, ob die aus der Rippe oder Seite Adams genommene Frau zu wenig gewürdigt wird, wenn sie als Hilfe oder als Gehilfin bezeichnet wird. Im Gegenteil, sie erfährt eine Würde, die sie als Ebenbild Gottes ganz in seine Nähe rückt. Denn Gott hat sich selbst diesen Namen zuschreiben lassen, den er der Frau verleiht. Das hebräische Wort für Hilfe lautet Eser. Im ersten Buch Samuel wird es sogar direkt in die deutsche Übersetzung übernommen, kennt ihr alle, Eben Eser, Stein der Hilfe. Das sagt Samuel, bisher hat uns der Herr geholfen. Ja. Mose betet am Ende seines irdischen Lebens, Herr, erhöre die Stimme Judas und sei ihm Hilfe, Eser, gegen seine Feinde. Noch zwei Beispiele unter vielen. Psalm 46 kennt ihr auch alle. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe, Eser, in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und David ist erschöpft, ruft in Psalm 70, ich bin elend und arm, o Gott, eile zu mir, meine Hilfe, mein Eser und mein Retter bist du, o Herr, säume nicht. Wie genau passen diese Gebete in die Situation des ersten Menschen? Auch er war in großen Nöten. Auch er war, obwohl umgeben von einer reichen Flora und Fauna, er war elend und arm. Kein inniges Miteinander, kein Austausch der Gedanken, der Worte, der Gefühle, keine Umarmung, kein einander in die Augen sehen und erkennen, keine Faszination des Fraulichen, keine Chance, ergänzende Sichtweisen und Lebenstiefen zu erfahren. Der Solist litt Mangel noch und noch. Und obendrein konnte er keine Kinder kriegen. Die erste und wichtigste und umfassendste Operation der Menschheitsgeschichte war also unerlässlich. Blend mir noch einmal zurück. Gott, der Herr, ließ einen Tiefschlaf über den Menschen kommen, eine seiner Rippen oder Seiten, im Hebräischen steht das Wort Zelah, das gilt für beide, Rippe oder Seiten, eine seiner Seiten nahm er heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus dem herausgenommenen Seitenstück baute er eine Frau und brachte sie zum Menschen. Keiner von uns kann annähernd nachvollziehen, welch ein Staunen da den einsam gewesenen Mann erfüllte. Welch ein Jubel, eine Freude. Diese sehr gute neue evangelistische Übersetzung trifft den Ton am besten. Ich lese mal vor, wie es dort heißt. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Isha heißen, denn sie kam vom Ish, dem Mann. So steht es da. Also die neue evangelistische Übersetzung ist sehr zu empfehlen. Hier kriegen wir ein Empfinden und wir müssen uns vorstellen, dass Adam nicht allein war mit seiner Freude. Mit ihm freute sich ja ganz gewiss an diesem vollkommen gelungenen Werk, diesem Geschöpf aus Schönheit und Klugheit und Klarheit, der Schöpfer selbst. Kennt ihr seinen Namen? Natürlich kennt ihr ihn. Obwohl er nicht direkt genannt wird, alles ist durch ihn entstanden. Lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums. Alles. Ohne ihn, das lebendige Wort Gottes in Person, entstand nichts von dem, was besteht. In ihm, Jesus, war und ist das Leben und dieses Leben ist das Licht für die Menschen. Er wurde es nicht erst, als er aus der Ewigkeit in die Zeit kam, um in Bethlehem geboren zu werden und am Kreuz auf Golgatha sein Leben hinzugeben. Das Wort des Lebens war auch vor seiner Erlösungstat schon das Licht der Menschen. Ohne sein schöpferisches Gestalten und Gebieten kein Adam. Ohne sein göttliches Formen und Entfalten aller Möglichkeiten, die im ersten Menschen schlummerte, keine Eva. Die Bibel sagt, Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Das ist die grundlegende Wesensbestimmung der Bibel über Gott. Und sie spricht da von Wahrheit, von Treue, von Freude an der Gemeinschaft, an der Vereinigung. Und sie drückt sich aus in der Krönung des Menschen. Aus einem wurden zwei, um die zwei zur Freude im Einssein zu führen. Hören wir hin, wie der paradiesische Wohlklang sich im Hebräischen mitteilt. Jeshua schafft Ish und vollendet ihn in Isha. Jeshua ist Isha. Also als ich das zum ersten Mal, es ist doch eine himmlische Melodie. Ja? Aber das war nur der Auftakt. Jesus sah schon damals, mitten im Jubel über die herrliche Schöpfung, dass daraus ein Drama werden würde. Aber dann auch ein Finale von noch nie dagewesener Schönheit. Das werden wir heute auch noch kurz hören. Er, der Sohn Gottes, eins mit dem Vater im Heiligen Geist, würde, das sah Jesus, zunächst das Opferlamm sein, das der Welt Sünden trägt, und dann er selbst, der neue Mensch, mit einer noch zu schaffenden neuen Frau, auf ewig mit ihr vereint. Das ist das Finale. Gibt es eine verrücktere Liebesgeschichte als diese? Verrückt im direkten Wortsinn. Da kommen wir doch nicht mit. Ne? Was wir unter Liebe verstehen, ist doch völlig anders als das, was Jesus getan hat und wusste, was er noch zu tun haben wird, um am Ende das große Happy End mit uns zu feiern. Er wusste ja, wie erschreckend schnell sein geliebtes Ebenbild ihm zum Gegenüber geschaffen, die Freiheit missbrauchen würde. Das lag ihm vor Augen. Der Mensch missbrauchte die Freiheit, um sich in eine verhängnisvolle Affäre zu stürzen, mehr noch in eine satanische Versklavung. Sollte er, Jesus, deshalb vorbeugend die Entfaltung, die Möglichkeiten des Menschen beschneiden? Um das zu verhindern, soll er ihn bevormunden, statt ihn in eigener Verantwortung entscheiden zu lassen? Aber Liebe kann doch nur in Freiheit gedeihen. Also gewährte Jesus ihnen diese Freiheit, auch wenn sie schreckliche Folgen hatte. Für beide Seiten, für alle Beteiligten. Katastrophal war der Schaden, den sich Adam und Eva und ihre Nachkommen mit ihrer Abwendung von Gott selbst zufügten. Und unvorstellbar qualvoll war der Weg, den Jesus gehen musste und gehen wollte, weil er dem Gesetz der Liebe folgte. Im ersten Kapitel des Petrusbriefes erfahren wir die bewegende Wahrheit, dass er vor aller Schöpfung, also auch vor der Formung von Ish und Isha, seine Bereitschaft erklärt hatte, sein Leben als menschgewordener Sohn hinzugeben, um alle, die ihm vertrauen, aus der Gewalt Satans zu befreien. Ich zitiere den Vers 20 aus dem ersten Kapitel des Petrusbriefes nach der neuen Genfer Übersetzung diesmal. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen offenbart worden. Gibt es einen Liebesbeweis, der stärker sein kann? Wir alle, die wir hier in Jesu Namen zusammengekommen sind, waren von Ewigkeit her von Gott gewollt, von Gott geliebt und deshalb der Beweggrund seines schöpferischen, seines erlösenden, seines heilenden und seines heiligenden Handelns. Aber die Absichten des Allmächtigen gehen noch weit darüber hinaus, über Erlösung, über Erschaffung sowieso. Der ewige Ratschluss des Herrn, von dem wir in der Bibel immer wieder, nicht zumindest an einigen Stellen lesen, er hatte von jeher einen neuen Menschen und eine neue Schöpfung im Sinn. Schon damals, wir haben es vorhin in der Lesung gehört, der erste Mensch stammt von der Erde, vom Staub, der zweite vom Himmel. Da ist von Jesus die Rede, vom wahren Gott, der auch wahrer Mensch wurde. Nun weiter im Text. Und so, wie wir jetzt nach dem Bild des irdischen Adam gestaltet sind, werden wir dann nach dem Bild des Himmlischen gestaltet sein. 1. Korinther 15, 49. Nun müssen wir uns hüten, dass wir unsere herrliche Zukunft nicht durch die Brille unserer hochgradig individualistischen Art betrachten. Hier geht es nicht darum, dass wir demnächst als kleine Abbilder von Jesus unsere Kreise ziehen, sondern wir werden dann endlich vollkommen das sein, was wir als Erlöste heute schon sind, ohne uns dessen im Alltag so recht bewusst zu sein. Nämlich heute schon und demnächst in Vollkommenheit Glieder des Leibes Christi. Gemeinschaft in höchster Weise. Und dieser Leib Christi, die Gemeinschaft der Erlösten, verwachsen mit ihrem Erlöser und Herrn, gehört eben nicht zu dieser Schöpfung. Er gehört zur Ewigkeit. Es ist, wie uns die Bibel in zwei Worten sagt, der Christus. 1. Korinther 12, 12, genau nach der Elberfelde. Er ist der Christus. Ihm hat Gott alles unter die Füße gelegt. So lesen wir im Epheserbrief. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Und nun schließt sich der Kreis, dieser Kreis unvorstellbarer göttlicher Gestaltungsmacht und Gnade, als der Schöpfer im Paradies Adam machte und aus ihm die Eva formte, da tat er das nach dem Muster einer Beziehung, die damals nur in seinen unergründlichen Ratschlüssen existierte. Er tat es in der Form, hier entsteht das Vorbild von Christus und seiner Gemeinde. Adams Tiefschlaf war unerlässlich, um die Frau aus seiner Seite herauszubilden. Unvergleichlich dramatischer und tieferreichend war der Todesschlaf, den Jesus mit seiner Kreuzigung auf sich nahm. Doch mit dem Sühnetod Jesu und seiner Auferstehung begann die neue Schöpfung. Auf ihrer Grundlage formte der Heilige Geist an Pfingsten die Gemeinde und fügt seitdem ein Glied zum anderen. Uns. Er rüstet uns zu, bis wir alle, so heißt es im Epheserbrief 4, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Epheser 4, 13 ist das. Schon heute hören wir beim Lesen der Offenbarung Christi die Stimme des Engels, der zu Johannes sagt, komm her, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die zu ihm gehört. Offenbarung 21. Und wir erkennen, so wie Adam im Paradies vor Freude jauchzte, als er seine Frau sah, so wird Jesus sich mit uns freuen. Schlusswort, wenn wir endlich in ungetrübter Liebe mit ihm vereinigt sind, die vollendete Gemeinde und ihr Erlöser, ihr Herr, ihr Bräutigam. Und dann stimmen wir mit ein in den Jubelgesang einer großen Schar. Offenbarung 19, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und alle Sehnsucht findet volle Erfüllung. Amen.